UKE Talk, der Podcast zu Zukunftsthemen aus dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und der Stadt Hamburg. Heute geht es um die COPSI-Studie und damit um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Zu Gast im Studio ist Professor Dr. Ulrike Ravens-Sieberer. Sie ist Forschungsdirektorin der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik und leitet die COPSI-Studie.
Wichtig ist mir zu sagen, dass man mit Gesundheitsförderung und Prävention viel tun kann und dass nicht alle diese Kinder Behandlung brauchen.
Durch den Podcast führt der ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des UKE, Professor Dr. Christian Gerloff.
Kinder sind unsere Zukunft und da sollte auf gar keinen Fall am falschen Platz gespart werden. Herzlich willkommen zu einem neuen UKE-Talk. Heute geht es wieder um Zukunftsthemen, Zukunft des UKE und die Zukunft der Stadt Hamburg. Heute haben wir einen Fokus auf Lebensqualität und die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen. Und zu Gast habe ich dafür Frau Professor Ulrike Ravens-Sieberer. Sie ist Forschungsdirektorin der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am UKE. Und sie ist Leiterin der COPSI-Studie und wird uns heute die ersten Ergebnisse der 8. Befragungswelle aus der COPSI-Studie vorstellen. Herzlich willkommen, Frau Professor Ravens-Sieberer.
Danke, Herr Gerloff.
Die erste Frage, die sich natürlich gleich aufdrängt, ist, was heißt eigentlich COPSI?
COPSI steht für Corona und Psyche zu Beginn der Pandemie. Und jetzt haben wir gedacht, benennen wir es um. Da steht es für Child Outcomes in Psychology.
Okay, und ich weiß, dass die erste Befragungswelle im Mai, Juni 2020 war. Seitdem eben viele weitere Befragungen. Und natürlich ist es eine sehr große Längsschnittstudie. Warum ist diese Studie so wichtig?
Also die Idee zu der Studie entstand eigentlich daraus, dass zu Beginn der Corona-Pandemie, da stand ja die Gesundheit der Älteren im Fokus. Und wir haben uns dann gefragt, wie geht es eigentlich den Kindern und Jugendlichen in dieser Zeit und wie kommen sie mit diesen ganzen Einschränkungen zurecht, die damals ja sozusagen für alle galten. Und dann war es eigentlich so, dass meine Forschungsgruppe hier am UKE, dass wir gesagt haben, wir lassen alles stehen und liegen, alles, was wir machen und kümmern uns jetzt eigentlich darum zu erheben, wie es den Kindern unter diesen Einschränkungen geht. Und das konnten wir deswegen machen, weil wir schon seit mehr als 2 Jahrzehnten die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen untersuchen, auch gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut. Und deswegen hatten wir die ganzen Instrumentarien und die Methoden, um das machen zu können. Wichtig ist die Studie deswegen im Moment noch, weil sie eigentlich das einzige bundesweite Kindergesundheitsmonitoring zu seelischer Gesundheit ist. Also es gibt sonst keine Studien, die so lange laufen.
Ja, das ist enorm wichtig. Stichwort Methodik hatten Sie ja gerade am Rande erwähnt. Was ist genau die Befragung und wie geht das methodisch?
Ja, also es ist ja eine Längsschnittstudie. Das heißt, wir befragen immer dieselben Familien. Und es sind circa 3000 Familien aus Deutschland, sodass Deutschland sozusagen abgebildet werden kann nach Stadt, Land und weiteren Indikatoren. Und von diesen 3000 sind Eltern und Kinder dabei. Und bei den Kindern sind sie ab 7 Jahre bis 17. Und wenn sie ein Alter von 11 Jahren erreicht haben, dann befragen wir selbst. Das war uns auch ganz wichtig, weil wir immer gedacht haben, wir möchten eigentlich den Kindern eine Stimme geben, sodass die auch zu Wort kommen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man mehrere Jahre befragt, dann altert quasi die Gruppe, die man befragt, mit. So dass die heute jetzt 7 bis 24 Jahre sind, weil wir immer auch Jüngere noch dazu nehmen, also um uns die Repräsentativität zu erhalten. Das Gute daran ist, dass wir eigentlich über die Altersgruppen und über die Zeit Aussagen machen können. Also wir können Entwicklungen beobachten.
Also Sie haben einerseits konstantes Alter über die Zeit, andererseits eben sozusagen die alternden Kinder.
Die alternden, genau.
Dieselben Kinder, ja.
Die erwachsen werden.
Wenn Sie jetzt jüngere Kinder dazu nehmen, nehmen Sie dann vorzugsweise jüngere Kinder aus denselben Familien, sofern die existieren? Oder
Nein.
Ist es dann eine neue Familie?
Das ist eine neue Familie und die werden dann wieder danach ausgesucht, damit sie dann Deutschland auch abbilden können.
Mhm. Und jetzt kommen wir natürlich so Richtung langsam nach der Methodik, kommen irgendwann die Ergebnisse. Das wird uns sehr interessieren. Ich meine, in der ersten Befragungswelle war ja klar, Sie haben gezeigt, dass es eine deutliche Verschlechterung, ich glaube vor allem 2021, dann eine massive Verschlechterung der Lebensqualität gab. Mit, erinnern Sie mich, 48%?
Ja, weit über 40%.
Weit über 40%, die da schwere Einschränkungen hatten in der psychischen Gesundheit. Wie sieht es denn jetzt aus? Also wie würden Sie einerseits die Kurve der Ergebnisse beschreiben und wie ordnen Sie dann die achte oder die ersten Ergebnisse der achten Befragungswelle ein?
Sie haben das schon gut gesagt. Also man sieht ein Muster. Wir haben eigentlich gesehen, für alle Indikatoren, die wir hatten, also sowohl Lebensqualität als auch generell psychische Auffälligkeiten, als auch Angst, als auch Depression, dass im Grunde genommen, als die Einschränkungen am größten waren, war die seelische Belastung auch am größten und die Symptome am häufigsten. So kann man es, glaube ich, sagen. Und das ließ sich erstaunlicherweise wirklich gut nachzeichnen mit den Einschränkungen und auch den Lockerungen der Einschränkungen. Da wurde das dann wieder besser. Und was wir jetzt sehen, eigentlich seitdem die Pandemie vorbei ist, ist, dass sich die psychische Gesundheit stabilisiert hat. So kann man es, glaube ich, sagen. Aber auf einem anderen Niveau. Also es hat nicht mehr das präpandemische Niveau erreicht. Das heißt, wir kommen nicht mehr zu dem guten Zustand seelischer Gesundheit, wie er vor der Pandemie auch lange Jahre bei den Kindern relativ gleichmäßig existierte. Sondern wir sehen eigentlich, es hat sich stabilisiert. Aber es ist ungefähr 5 Prozentpunkte höher als vor der Pandemie. Und ich glaube, das ist wichtig. Und jetzt haben wir natürlich ganz gespannt auf die jetzigen Ergebnisse geguckt. Und weil wir dachten, naja, vielleicht wird es weiter besser. Aber so ist es nicht. Es bleibt stabil, beziehungsweise wird eigentlich noch ein bisschen schlechter. Wir sind jetzt bei den psychischen Auffälligkeiten bei den Kindern insgesamt bei ungefähr 22%. Das heißt also doch jedes fünfte Kind ungefähr. Und vor der Pandemie waren es 18%, und zwar lange Jahrzehnte stabil. So, also jetzt muss man gucken, wie es sich weiterentwickelt. Aber wir haben eben auch neue Krisen, wie Sie gesagt haben, die doch noch den Kindern Sorgen bereiten. Und ich glaube aber, was mir wichtig ist zu sagen, ist, dass nicht jede dieser Auffälligkeiten ist behandlungsbedürftig. Ja. So, das ist ganz wichtig. Denn was wir ja machen, ist, wir erfassen Auffälligkeiten, wir erfassen keine Diagnosen. Und was wir sehen, ist, dass eben viele Kinder doch auch in der Entwicklung temporär Belastungen und Einschränkungen haben. Und je nachdem, wie das Umfeld ist, können die sich aber auch wieder bessern. Wir müssen nur darauf achten, dass wir gut darauf eingehen und unterstützen, denn sonst würde es chronifizieren. Und wir wissen ja, dass gerade bei den jungen Kindern psychische Auffälligkeiten früh entstehen und dann oft lange bleiben. Und um das zu verhindern, ist es wichtig, darauf zu gucken, wie entwickelt es sich.
Also die eine Frage, die sich daraus ja ergibt, ist, sehen Sie denn, wenn Sie differenzieren nach wirklich noch pandemiebeziehbaren oder auf die Pandemie beziehbaren Störungen, versus Störungen, die jetzt wahrscheinlich eher im Kontext von Angriffskrieg, russischer Angriffskrieg auf die Ukraine oder die Situation im Gazastreifen entstehen. Haben Sie da ein Gefühl einer Dynamik? Nimmt es ab mit der Pandemie, postpandemisch? Verblasst es langsam? Oder ist es irgendwas, was sozusagen stecken geblieben ist? Und übernehmen die neuen Krisen oder spielen die eine untergeordnete Rolle? Wie ist da Ihre Schlussfolgerung?
Also was man sehr gut sehen kann, ist quasi den Verlauf der Belastung durch die Krise, durch die Pandemie vor allen Dingen. Aber dass es jetzt nicht wieder so auf Ausgangsniveau zurückgeht, das, denken wir, ist diesen anderen Krisen geschuldet, die den Kindern sehr viele Sorgen bereiten. Das können wir ganz deutlich sehen.
Eine kurze Zwischenfrage. Ja. Macht es einen Unterschied nach Altersgruppen? Also sind die 7- bis 10-Jährigen genauso besorgt um den Angriffskrieg wie die, sagen wir mal, später in der Pubertät befindlichen 14, 15, 16-Jährigen?
Also die Adoleszenten haben mehr Zukunftsängste. Das ist das, was, glaube ich, jetzt besonders die jetzigen Ergebnisse auszeichnet, dass wir, vielleicht kann ich das hier kurz einschieben, dass wir doch 60% der Kinder und Jugendlichen insgesamt haben, die deutliche Zukunftsängste haben. Und was bedeutet das? Das ist Angst vor Klimakrise, Angst vor Kriegen, Angst vor wirtschaftlicher Unsicherheit, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Das wären jetzt auch die sogenannte Polykrise, also gesellschaftliche Bedingungen. Aber was wir eigentlich auch sehen, ist, dass sie für sich auch Sorge haben vor der Zukunft. Und das ist, glaube ich, nochmal etwas, was jetzt sehr zugenommen hat. Also das ist nicht nur gesellschaftliche Krisen, sondern die Angst davor, nicht den Beruf ergreifen zu können oder lernen zu können, den man möchte. Die Sorge, dass man keine Wohnung findet, die Sorge, dass man später kein gutes Auskommen haben wird, dass man eher wirtschaftliche Existenzängste hat, das hat massiv zugenommen. Und was ich daran so interessant finde, ist, wenn wir sehen, dass diese Zukunftsängste vorhanden sind, dann ist das Risiko, psychisch auffällig zu sein, bis zu dreifach erhöht. Also da ist ein ganz starker Zusammenhang. Und natürlich betrifft das mehr die Älteren als jetzt die kleinen Kinder. Das ist schon so.
Da ergeben sich tatsächlich viele weitere Fragen daraus. Also eine Frage, ich meine, dass die Bedrohungslage real ist, ist keine Frage. Und eine Reaktion darauf ist ja auch in gewisser Weise zu erwarten. Ist zumindest nicht überraschend. Würde einen eher überraschen, wenn das der Jugend sozusagen egal wäre, was in der Welt passiert. Die andere Frage ist ja, die ist jetzt ein Wort, das sehr oft gebraucht wird, die Frage der Resilienz.
Ja.
Ist es denn Ihr Eindruck, jetzt mal ganz gewagt spekuliert, dass die Pandemie die Resilienz ohnehin schon beschädigt hat und jetzt die neuen Krisen auf den Boden einer bei den Jugendlichen und Kindern reduzierten Resilienz fallen und dadurch auch so einen großen Effekt haben?
Ja, also was ich dazu sagen kann, ist, dass natürlich Schutzfaktoren sind für uns ja der Schlüssel, dass jemand widerstandsfähig ist. Das ist, glaube ich, wichtig. Und wir haben uns zum Beispiel angeguckt, was sind die wichtigsten Schutzfaktoren? Und da ist natürlich sowas, was man von vornherein, sowas Zuversicht, zum Beispiel Optimismus, was der Einzelne mitbringt. Auch Selbstwirksamkeit, also das ist der wichtigste Faktor eigentlich, also die Überzeugung, dass man selber die Möglichkeiten hat, Dinge zu verändern und dann natürlich familiärer Zusammenhalt, soziale Unterstützung. Und ich weiß nicht, ob man sagen kann, die Pandemie hat die Resilienz beschädigt, das weiß ich nicht so genau, aber wir sehen, dass sozusagen zunehmend wir weniger Kinder haben, die diese Faktoren in sich vereinigen. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen. Denn wenn sie sozusagen viele Schutzfaktoren haben, seien die jetzt individuell oder sozial, dann kann das sozusagen das Risiko dafür, psychisch auffällig zu sein, bis zu 10-fach mindern. Das heißt, wenn sie in einem stabilen sozialen Umfeld aufwachsen, auch familiär, wenn es Rituale gibt, wenn es Riten gibt, wenn sie sich wertgeschätzt und geliebt fühlen und wenn sie das Gefühl haben, sie selber können Dinge bewirken, dann ist es eigentlich die beste Voraussetzung dafür, geschützt zu sein. Und unsere Schlussfolgerung ist eigentlich eher, dass wir Bedingungen schaffen müssen, in denen man so etwas lernt, also in denen man auch Resilienz lernen kann. Und das kann zum Beispiel passieren durch Gesundheitsförderung, durch Prävention, in Schulen, also flächendeckend und niedrigschwellig, weil sie da alle erreichen. Und dann natürlich gezielt und evaluiert. Also ich glaube, da ist gut gemeint nicht immer gut gemacht.
Es gibt auch Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen, habe ich gesehen. Möchten Sie da mal kommentieren? Wo gibt es Unterschiede?
Ja, also vor allen Dingen jetzt bei den neueren Zahlen sehen wir Unterschiede, wenn wir uns so die emotionalen Probleme angucken. Also Depressionen und Ängste sehen wir, dass das bei den Mädchen, bei den jungen Mädchen, den 14- bis 17-Jährigen deutlich zugenommen hat. Das vielleicht auch in Zusammenhang mit sozialer Mediennutzung. Das sehen wir auch, dass da sozusagen der Anteil der jungen Mädchen, die vermehrt soziale Medien und Bildschirmzeit nutzt, dass das zugenommen hat, anders als bei den Jungen.
Und haben Sie das Gefühl, dieses Gender Gap hat sich verändert über die 8 Zeitpunkte, die Sie ja jetzt, auf die Sie zurückschauen können?
Also zumindest im letzten Jahr, das ist das, was uns auch überrascht hat eigentlich. Wir waren nicht ganz sicher, in welche Richtung jetzt die Entwicklung geht. Wir sehen ja jetzt, dass es sich stabilisiert hat, nicht so gut ist wie vor der Pandemie. Aber dass jetzt eigentlich emotionale Probleme bei den Mädchen wieder so ansteigen, hat uns eigentlich überrascht. Waren wir nicht so ganz sicher. Wir sozusagen haben die Hypothese aufgestellt, ob es nicht so ist, dass sie auch unter sozialem Druck sind bei dem, was sozusagen an Bildern und an, wie man sich selber wahrnimmt und das sozusagen Selbst- und Fremdbild durch die sozialen Medien anders begünstigt wird, dass das vielleicht ein Faktor sein könnte.
Das heißt, Sie müssten eigentlich in weiteren Befragungswellen die sozialen Medien, den Umgang damit noch weiter, also detaillierter einbauen? Oder ist das ohnehin schon?
Das haben wir jetzt dazu genommen, weil wir auch gesehen haben, die Pandemie spielt eigentlich für die Kinder und Jugendlichen nicht mehr die große Rolle. Es sind jetzt andere Krisen, die im Vordergrund sind. Und natürlich hat das damit zu tun, wie soziale Medien genutzt werden, weil sie oft dem ja auch ungefiltert ausgesetzt sind. Also es gibt da kein Regulativ. Es gibt jetzt ja politische Ansätze, das zu regulieren. Aber bisher gab es das nicht. Und deswegen ist das was, worauf wir mehr schauen werden. In den vergangenen zwei Wellen, aber auch in den nächsten.
Wenn ich es richtig verstehe, ist ja eine Schlussfolgerung und Forderung, die aus den Ergebnissen erwächst, dass wir einfach mehr tun müssen. Wir brauchen eben gut kontrollierte, wissenschaftsbegleitete Interventionen, Resilienz stärken, Resilienz erlernen, Mechanismen erlernen. Können Sie das noch ein bisschen ausführen, was Sie sich da genau vorstellen? Sie hatten Schulen erwähnt.
Ja.
Was gibt es denn für konkrete Dinge, die man sich da vorstellen kann?
Ja, also ich glaube, wichtig ist mir zu sagen, dass man mit Gesundheitsförderung und Prävention viel tun kann und dass nicht alle diese Kinder Behandlung brauchen. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen ein Missverständnis. Und wenn man jetzt an Prävention denkt, dann geht es vor allen Dingen darum, auch in den Schulen für alle, auch für sozial benachteiligte Kinder übrigens, die auch besonders betroffen sind, da nochmal eine Umgebung und ein Umfeld zu schaffen, was per se gesundheitsfördernd ist. Ich glaube, das ist mir ganz wichtig. So wie man lesen und schreiben und rechnen in der Schule lernt, müssten wir dazu hinkommen, dass man auch Gesundheit in der Schule lernen kann und über psychische Befindlichkeit spricht auf der einen Seite. Das ist übrigens auch eine Forderung, das fand ich ganz schön, der Bundesschülerkonferenz von diesem Jahr, jetzt gerade vor kurzem gewesen, die auch gesagt haben, psychische Gesundheit ist das Thema, das uns im Moment am meisten interessiert und wir wünschen uns als Schüler in den Schulen mehr Schulpsychologen, mehr Sozialarbeiter. Das ist das eine. Und dann gibt es, finde ich auch ganz interessant, die Lancet Commission for Youth Mental Health, also eine Expertenkommission, die sich international darum kümmert, was müssen wir eigentlich für die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen tun. Und die hat eben auch gesagt, wir müssen investieren in gut gemachte Prävention, also in Prävention, die evaluiert wird, die wissenschaftlich begleitet wird und in integrierte Versorgung und in Gesundheitsförderung, und zwar weltweit. Also das ist ja nicht nur ein Problem, was wir in Deutschland haben, sondern ein weltweites.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns einen Einblick in die ersten Ergebnisse der 8. Befragungswelle der COPSI-Studie gegeben haben. Es ist eine ganz wichtige Studie, die ja auch global gilt. Kinder sind unsere Zukunft und da sollte auf gar keinen Fall am falschen Platz gespart werden. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die ich allen unseren Gästen stelle. Sie kennen natürlich das UKE und sind hier schon viele, viele Jahre. Und dennoch bleibt die Frage, wenn Sie mal einen Tag woanders arbeiten könnten, dürften, wo würden Sie dann gerne mal reinschauen?
Ja, ich kenne das UKE ja tatsächlich nur als Wissenschaftlerin. Und ehrlich gesagt, ich koche ja gerne und jetzt ist bald Weihnachten und ich würde ja schon immer so gerne mal in die Küche gucken. Also eigentlich in die Mensa, weil ich mich immer frage, wie schafft man das eigentlich, diese Logistik irgendwie hinzukriegen, dass man für so viele Leute Essen zubereitet? Wie ist es? Wer kauft eigentlich ein? Wer sorgt eigentlich dafür, dass wir alle versorgt sind? Das, so ein Einblick, den fände ich richtig spannend.
Super, das ist ein großes Kompliment an die KGE, an unser Casino, denn ehrlich gesagt tun die Großartiges und machen einen guten Job. Die freuen sich bestimmt über einen Besuch. Gute Idee. Vielen Dank an Sie für den Beitrag heute und herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.